Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Heute haben wir Folgendes vorbereitet. Schwangerschaftsabbrüche jetzt entkriminalisieren. Wir waren bei einer Demo des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München auf dem Stachus dabei und haben ein paar Stimmen eingefangen. München liest aus verbrannten Büchern. Anlässlich des 81. Jahrestags der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 fand auf dem Münchner Königsplatz eine Gedenkveranstaltung statt. Dort haben wir mit dem Aktionskünstler Wolfram Kastner gesprochen. Heute haben wir außerdem einen Reisetipp. Wir empfehlen, fahren Sie nach Berlin und besuchen Sie das Antikriegsmuseum im Stadtteil Wedding. Und Sie hören eine neue Folge von Bürgerrechte aktuell. Das ist der Podcast der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union. Carola Otte und Philipp Dingeldey diskutieren wegen der zunehmenden Angriffe auf PolitikerInnen über die Forderungen nach einer Verschärfung des Strafrechts.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Anfang April dieses Jahres wurden die Empfehlungen der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin öffentlich. Darin steht, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Auch bis zur 22. Schwangerschaftswoche können Abbrüche legalisiert bzw. entkriminalisiert werden. Dazu bedürfe es aber einer gesetzlichen Regelung. Und in der Spätphase, also nach der 22. Woche, soll der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben, müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Frauenorganisationen, die sich seit Jahren für die Entkriminalisierung eines Schwangerschaftsabbruchs einsetzen, zeigen sich mit den Vorschlägen sehr zufrieden. Die VertreterInnen der Ampelregierung hingegen, die die Kommission selbst eingesetzt hatten, ruderten am 15. April zurück. Familienministerin Paus sprach von guter Grundlage für den nun notwendigen, offenen und faktenbasierten Diskurs. Justizminister Buschmann möchte verhindern, dass diese Debatten die politische Mitte spalten und die politischen Ränder stärken. Und auch Gesundheitsminister Lauterbach warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. Unterstützung für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen schaut anders aus. In München rief daher das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung am 19. April unter dem Motto »So nicht, liebe Regierung« zur Kundgebung auf. Wir waren vor Ort und haben mit Sophie, Pressesprecherin des Bündnis, gesprochen und zunächst wissen wollen, um was es den Demonstrierenden geht und warum die Menschenkette auf dem Stachus sich nicht an den Händen hält, sondern an Kleiderbügeln.
Wir setzen uns unter anderem dafür ein, dass Abtreibungen in Deutschland legal werden, entkriminalisiert werden. Und genau aus diesem Grund stehen wir auch heute hier, weil die Regierung ja jetzt die Expertenkommission ignoriert, die gesagt hat, dass der Paragraph 218 abgeschafft gehört und Abtreibungen legal zugänglich gemacht werden sollten.
Und die Menschenkette, man hält sich hier nicht die Hände, sondern man hält sich den Kleiderbügel. Was hat es mit dem Kleiderbügel auf sich?
Ja, der Kleiderbügel ist ein bisschen ein trauriges Symbol in der Geschichte. Und zwar ist der Kleiderbügel, wird und wurde relativ häufig dafür benutzt, Abtreibungen zu Hause zu machen. Das muss man sich jetzt einfach nur mal vorstellen, um zu verstehen, wie in welcher schrecklichen Situation Menschen sein können, denen keine legale Abtreibung möglich ist, die nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie in dem Fall dann brauchen und die zu solchen Mitteln greifen, um das dann zu Hause zu machen.
Jetzt hat die von der Ampelregierung eingesetzte Kommission ja in euren Augen ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Bis zur 12. Woche soll ein Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert werden. Bis zur 22. Woche sollen Regelungen gefunden werden, wie auch immer die ausschauen. Nur danach, die dritte Phase nennen die das, soll ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig sein. Sie stellen das aber frei, ob es strafbewehrt dann ist. Jetzt haben die Ampelparteien gesprochen und sich geäußert dazu. Lisa Paus, Familienministerin, Karl Lauterbach, Gesundheitsministerin und der Justizminister Buschmann und haben eher zurückhaltend reagiert. Man brauche jetzt viel Zeit, um darüber zu diskutieren und man hat Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft. Wie habt ihr als Bündnis diese Reaktion empfunden?
Also wir finden die Reaktion ist sehr enttäuschend. Es ist überhaupt nicht das, womit wir gerechnet hatten. Das ist jetzt ein Einknicken vor den Rechten und Konservativen. Da ist jetzt gerade viel Angst mit dem Spiel, glaube ich, auf Seiten der Politik wegen der Europawahl und wegen anstehenden Landtagswahlen. es sich mit den falschen Leuten irgendwie zu verscherzen, weil Fakt ist ja, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist. Und das ist wirklich der Großteil. Also das ist eine sehr deutliche Mehrheit und das sind nur ganz wenige Prozent, die da dagegen sind. Also es geht hier eigentlich ja gar nicht darum, irgendeinen Kompromiss zu finden, weil ein Kompromiss wären ja zwei relativ mehrheitliche Meinungen, aber in dem Fall ist die eigentliche Mehrheit auf unserer Seite sozusagen und deswegen finden wir es extrem enttäuschend, dass hier jetzt nicht gleich gehandelt wird.
Es hat ja eine repräsentative Umfrage gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Auftrag und wer sie durchgeführt hat, aber da haben sich ja über 80% für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ausgesprochen. Deswegen ist die Reaktion der Ampelparteien sehr verwunderlich. Jetzt habe ich heute gerade beim Herfahren noch gelesen, ein Interview in der Apothekenrundschau mit der Leiterin der Kommission, Luise Wörner. Die hat gesagt, dass Buschmann sich geäußert hat, dass man das wie bei dem Thema Sterbehilfe vielleicht auch offen in den Bundestag einbringen könnten und dann ganz frei, ohne Fraktionszwang, darüber diskutieren und auch darüber abstimmen könnte. Was hältst du von so einem Vorschlag?
Das ist natürlich ein Vorschlag, den ich auch machen würde, wenn ich Marco Buschmann wäre und kein Rückgrat hätte. Ja, also das kann man immer machen. Und wir würden dann hoffen, dass es so ausgeht, wie wir uns das vorstellen, weil es eben eigentlich den Willen der Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt. Aber wir haben ja eigentlich diese Regierung, damit sie auch mal irgendwelche Vorschläge machen und nicht nur alles offen lassen. Deswegen, wie gesagt, klar, es ist immer möglich. Aber es ist schon so ein bisschen so ein sehr leichter Ausweg für ihn, ja.
Wie geht es jetzt weiter? Auch hier in München, bayernweit, bundesweit, wird es weiterhin Proteste geben oder wie reagiert ihr darauf jetzt?
Es wird auf jeden Fall weiterhin Proteste geben. Wir demonstrieren ja auch jeden Tag am Safe Abortion Day, das ist am 28. September. In Bayern ist die Lage ja auch besonders schlecht. Also die Versorgungslage für Abtreibungen ist in Bayern im Vergleich zum Rest von Deutschland wirklich schlimm. Es ist hier ganz, ganz schwierig, überhaupt an Praxen zu kommen, die diesen Eingriff machen. Und das ist einfach untragbar. Das können wir so nicht stehen lassen. Und dementsprechend werden wir da weiter demonstrieren. Und es gibt auch eine Petition auf Init, die von sehr vielen verschiedenen Menschen unterstützt wird, von berühmten Ärztinnen, von ganz vielen verschiedenen Organisationen, die sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen und über die wir hoffentlich auch ein bisschen Druck auf die Politik ausüben können.
Also ihr habt noch nicht aufgegeben, dass es noch in der Ampel-Legislaturperiode vielleicht doch noch zu einer Lösung kommt, weil was danach kommt, alle befürchten ja, danach wird eine CDU, auf alle Fälle die CDU in der Regierung sein und damit ist das Thema wahrscheinlich gegessen, oder?
Ja, also sollte eine CDU in der Regierung sein, wahrscheinlich ja, weil das C nutzen sie ja manchmal für populistische Politik, ansonsten ist es ihnen auch wurscht. Ja, aber wir hoffen, dass wir genug Druck aufbauen können, dass es jetzt eben doch noch passiert, dass jetzt eigentlich vor allem durch diese ExpertInnenkommission, diese Vorschläge, eigentlich der richtige Moment wäre, um jetzt hier eben Maßnahmen zu ergreifen.
Soweit Sophie, Pressesprecherin des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München. Noch also ist der Paragraph 218 Strafgesetzbuch nicht abgeschafft, auch wenn die Kommission der Bundesregierung eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vorschlägt. Was die Ampelparteien aber geschafft haben, ist es, Paragraph 219a Strafgesetzbuch zu streichen. Das war der sogenannte Werbeverbotsparagraph. Durch ihn war es ÄrztInnen nicht erlaubt, zum Beispiel auf deren Internetseiten zu erwähnen, dass sie Abbrüche vornehmen und auf welche Weise sie das tun. Auf der Demo am Stachus haben wir zwei Demo-Teilnehmer gefragt, warum sie auf dem Stachus dabei sind.
Die Frauen haben völlig recht, dass sie sich aufregen, dass nach dem Fall von 219a 218 auch fallen muss, weil das ist auch ein Eingriff, ein ungerechtfertigter Eingriff von Staat und Religion in ihr persönliches Entscheiden.
Kein Mann lässt sich vorschreiben, wie er seine Sexualität auszuleben oder zu präsentieren hat. Aber den Frauen machen die Männer in der Politik Vorschriften, wer wann, wo, wie schwanger ist und was austragen muss. Das finde ich ungerecht und deshalb gehört 219 und 218 abgeschafft.
Eine der Rednerinnen auf dem Stachus war Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage. Nach ihrer Rede wollten wir von ihr wissen, wie sehr sie die Stellungnahmen der PolitikerInnen der Ampelparteien nach der Veröffentlichung des Kommissionsberichts geärgert haben.
Ja, das hat mich total geärgert. Ich denke mir, wie gesagt, das ist seit 150 Jahren kämpfen wir gegen dieses Gesetz. Das ist im Kaiserreich, das den Frauen einfach das Recht abspricht, über ihr Leben selber zu entscheiden. Wo leben wir?
Wie hast du denn den Kommissionsbericht aufgenommen? Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Die ersten 12 Schwangerschaftswochen soll entkriminalisiert werden, also raus aus dem Strafgesetzbuch. Bis zur 22. Woche hat die Kommission empfohlen, dass man dazu eine Regelung finden soll. Nach der 22. Woche soll es nach wie vor rechtswidrig sein, haben aber auch gesagt, es muss aber nicht strafbewehrt sein. Könntest du mit diesen Vorschlägen leben, wenn die 1:1 umgesetzt werden?
Also dieser Paragraph, der muss ganz raus aus dem Strafgesetzbuch. Das Schwangerschaftsabbruch muss entkriminalisiert werden. Dieser befruchtete Fötus, der bietet das Potenzial, Leben zu entwickeln, aber er ist kein Leben. Und das ist ja praktisch staatlicherseits wird da über das Leben der Frauen bestimmt. Und das kann jede Frau selber entscheiden. Möchte sie, kann sie ein Kind großziehen oder kann sie es nicht? Wir treten ja ein für eine lebenswerte Zukunft. Und an dieser Frage, da handeln die wie im Kaiserreich. Kann nicht sein.
Es wurde ja dann auch in den letzten Tagen eine Umfrage veröffentlicht, eine repräsentative Umfrage, die gesagt hat, dass über 80% der Menschen in Deutschland sich eine Entkriminalisierung des Paragraph 218 wünschen. Darunter auch, glaube ich, über 65% der CDU- und CSU-WählerInnen. Ist schon komisch, dass da die Ampelparteien nicht auf diesen Zug aufspringen. Die könnten doch durchaus auch was damit gewinnen. Vor was haben die eigentlich Angst?
Also die Forsa-Umfrage hat gesagt, 72% in der Bevölkerung sind für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Also ich denke, die Ampelparteien bedienen da die faschistische AfD, die ja von den Frauen verlangt, mindestens 3 Kinder und zurück an den Herd. Das ist ja praktisch auch das, was eigentlich die Frau ins vorletzte Jahrhundert zurückdrängt. Und also wovor sie ganz konkret Angst haben, das ist mir, kann ich eigentlich auch gar nicht verstehen. Wie gesagt, es werden sehr viele Wählerinnen sehr enttäuscht sein von der SPD und den Grünen. Die haben das ja in den Koalitionsvertrag 2021 auch reingeschrieben. Also das ist wiederum eine der Versprechen, die sie gebrochen haben. Und das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, die Proteste auf der Straße werden wirkungsvoll sein. Die werden sich auch an dieser Frage wieder verstärken müssen. Sind hier jetzt bei dieser Kundgebung sehr viele junge Frauen, die jetzt sozusagen den Staffelstab des Kampfes gegen den Paragraph 218 übernommen haben. Und wir werden dieses Gesetz auf jeden Fall zu Fall bringen.
Soweit Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage am 19. April auf der Demo des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München auf dem Stachus. Sie haben Lore München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Berlin hat unbestritten viele Sehenswürdigkeiten. Wir wollen die jetzt gar nicht alle aufzählen. Dafür gibt es im Internet schon zahlreiche TouristInnenportale. Was dort meist aber nicht aufgeführt wird, ist das Berliner Antikriegsmuseum. Das ist bedauerlich, denn ein Besuch lohnt sich. Und gerade angesichts der vielen Krisen und Kriege in der Welt braucht es Angebote, die uns ohne erhobenen Zeigefinger erläutern, was Krieg eigentlich bedeutet und die uns nachdenklich machen. Im Museum zu sehen gibt es Fotos, Dokumente und Objekte aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Außerdem werden verschiedene Denkanstöße zu Kriegen der Gegenwart gegeben und zahlreiche Persönlichkeiten der Friedensbewegung porträtiert. In einem Raum hängt eine große Karte der aktuellen Kriege und Konflikte. Und im Keller des Museums kann man einen Original-Luftschutzkeller aus dem Zweiten Weltkrieg begehen. Zu Beginn unseres Besuchs empfahl uns Nicolina Hansen, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Berliner Antikriegsmuseums und Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, den kurzen Film über die Geschichte des Museums seit 1925 anzuschauen. Sie stand uns später auch für ein kurzes Interview zur Verfügung. Als erstes wollten wir da von ihr wissen, wo sich das Antikriegsmuseum befindet und was es dort zu sehen gibt.
Wir sind hier in Berlin-Mitte, genauer im Ortsteil Wedding. Und das Antikriegsmuseum ist fast 100 Jahre alt. Es ist jetzt wieder gegründet worden vom Enkel des ursprünglichen Gründers Ernst Friedrich. Der Enkel ist Tommy Spree und die Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich hier tätig. Und wir sehen einmal natürlich Bilder aus dem Ersten Weltkrieg insbesondere. Wir sehen die Dokumentation von Ernst Friedrich, wie er 1923 versucht hat, das Museum zu gründen, das dann seit 1925 bis zur Zerstörung der im März 1933 durch die SA auch in Berlin-Mitte existiert hat. Und wir sehen ansonsten Gegenstände, die von allen möglichen Leuten vorbeigebracht wurden, die Interesse an dem Museum haben. Also es ist so ein bisschen so eine Art Sammelsurium von Sachen, die im weitesten Sinne mit Krieg zu tun haben.
Sagen Sie mir ein paar Beispiele, damit sich die Hörerinnen das vorstellen können.
Also Beispiele, wir haben zum Beispiel eine Butterform in der Form des Eisernen Kreuzes aus dem Ersten Weltkrieg für die patriotische Hausfrau in Anführungszeichen. Und ansonsten auch Gegenstände, die eben bestimmte Dinge im Ersten Weltkrieg symbolisieren, zum Beispiel das Geldsammeln für den Krieg. Wir haben Gasmasken, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben einen Matrosenanzug, Zinnsoldaten, also Kriegsspielzeug. Wir haben Reste von einer Granate. Wir haben ein altes Gewehr, was nicht mehr funktioniert, was gefunden wurde und auch vorbeigebracht wurde. Und eine Trinkflasche, auch aus dem Ersten Weltkrieg, die sehr groß und sehr schwer ist. Also was man heute sich gar nicht mehr so vorstellen könnte, wie die Leute damals tatsächlich den Krieg geführt haben.
Und Sie haben noch was auch ganz Spezielles im Keller. Vielleicht erzählen Sie das auch noch.
Ja, wir haben auch noch einen Luftschutzraum im Keller. Das war großes Glück, als wir die Räumlichkeiten hier übernommen haben, dass der Schutzraum quasi noch fast original da war. Er wurde dann wieder so original hergerichtet, dass man einen Eindruck gewinnen konnte, was passiert ist, wenn die Bombenangriffe kamen. Das heißt, dann mussten die Leute aus dem Haus in den Keller. Der Schutzraum war für 30 Personen ausgelegt. Die Leute hatten jeweils einen Küchenstuhl sich unten hingestellt und mussten dann eben warten, bis die Bombenangriffe vorbei waren. Der Schutzraum wurde richtig zugemacht. Das heißt, man saß da wirklich auch gegen Feuer geschützt.
Ich war ja auch unten und es beschleicht einem ein komisches Gefühl, ist fast zu wenig, ein Gefühl von Platzangst und mulmig. Und es ist wirklich sehr, sehr seltsam. Sie haben es vorhin angesprochen, das Antikriegsmuseum hat eine lange Geschichte schon. 1925 wurde es gegründet. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen mehr dazu. Was war denn der Anlass? Sie haben schon erwähnt, von wem. Wie kam es dazu?
Also es war natürlich, der Anlass war, dass man gesehen hat, dass Deutschland eben wieder aufgerüstet hat nach dem Ersten Weltkrieg und wieder versucht hat, eben so seine alten Aktivitäten weiter zu betreiben quasi. Und das war so der Hauptgrund, warum Ernst Friedrich dann versucht hat, sich gegen die Wiederaufrüstung und gegen den erneuten Krieg zu wehren und versucht hat, eben da auch breitere gesellschaftliches Engagement. Es war zum Beispiel so, dass das Antikriegsmuseum dann freien Eintritt für Soldaten hatte. Also um eben sozusagen zu zeigen, wie furchtbar Krieg ist. Deswegen auch diese schrecklichen Bilder, die man hier sieht, von Soldaten, die verletzt wurden im Ersten Weltkrieg. Und die Verletzungen damals waren wirklich auch furchtbar. Und das ist fast ein Wunder, dass die Menschen diese Verletzungen überlebt haben.
1933 kam Hitler an die Macht und damit war auch die Geschichte des Antikriegsmuseums in Berlin zu Ende. Wie ist das passiert? Vielleicht erzählen Sie das. Was ist mit Ernst Friedrich passiert?
Also die SA ist gekommen und hat quasi das Museum zerstört. Ernst Friedrich wurde verfolgt. Er hat erst noch versucht, in Deutschland zu bleiben, musste dann aber emigrieren, weil er verhaftet wurde und hat dann versucht, in Brüssel noch ein Antikriegsmuseum zu gründen. Musste dann von dort aber auch weg und ist dann selber in die Resistance gegangen tatsächlich und hat doch entgegen seinem eigentlichen ursprünglichen Ziel ein Gewehr in die Hand genommen.
Wie ging es nach 45 weiter?
Nach 45 hat er versucht, Friedensprojekte zu machen. Er hat in Frankreich, wo er dann Zuflucht gefunden hatte, ein Friedensprojekt versucht, auf die Beine zu stellen. Das war leider nicht so sonderlich erfolgreich. Und er war, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, sein Sohn war in England und Tommy Spree, der Enkel, der jetzt das Museum wiedergegründet hat, ist auch in England geboren und ist aus England zurückgekommen nach Deutschland, hat hier als Lehrer gearbeitet und dann, nachdem er pensioniert wurde, das Museum zusammen mit Freunden gegründet.
Ich glaube, ich kann es mir nicht genau erinnern, 1982 war das?
Ja.
War das auch unterstützt von der Friedensbewegung und vom Aufkommen der Friedensbewegung, der großen Proteste, dass das wieder entstanden ist, ein solches Museum?
Es kam natürlich dazu, dass das Interesse da war. Das Museum ist aber eine reine private Initiative. Es gab natürlich den Freundeskreis und es gab Unterstützer. Und es ist eben auch rein privat finanziert durch Spenden. Und damals war natürlich eine Zeit, wo es durchaus auf Interesse gestoßen ist und wo es dann auch wachsen konnte.
Wer steckt denn hinter dem Berliner Antikriegsmuseum? Sie haben es ja ein bisschen angedeutet, vielleicht können Sie noch mehr zu den Personen sagen.
Ja, es sind unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Gründen dazukommen, die natürlich alle, wie alle Menschen eigentlich, sollte man meinen, am Frieden interessiert sind. Und ich persönlich habe Tommy auch schon vorher gekannt aus einem anderen Verein, weil meine Großmutter auch verfolgt war und ich dadurch sozusagen die direkte Verbindung zu Tommy hatte. Und deswegen dachte ich dann eben auch, gut, ich werde mich dann, wenn ich in Rente bin und die Zeit habe, auch im Antikriegsmuseum engagieren. Und andere Leute, es sind viele junge, also es sind alle Altersgruppen, also wir haben auch ganz junge Leute, die sich interessieren, es sind Historiker. Es ist sehr unterschiedlich. Ansonsten pensionierte Lehrer, es sind viele dabei auch. Also es ist ein breites Spektrum und wir haben auch unterschiedliche Meinungen und diskutieren auch den Pazifismus oder was für Wege und Möglichkeiten der Pazifismus eben hat. Sehr durchaus divers, ja.
Es ist ja auch in der heutigen Zeit eigentlich viel darüber zu diskutieren, welche Bedeutung der Pazifismus heute noch hat, aber darüber reden wir jetzt nicht. Welche Struktur trägt denn das Museum?
Es ist eine Stiftung, also es ist eine private Stiftung, die quasi für den Grundstock sorgt, also für den Unterhalt sozusagen. Und die Räume gehören dem Museum, also insofern sind wir hier sicher. Und alles andere wird aus Spenden finanziert.
Das funktioniert.
Das funktioniert, ja. Wir haben jetzt auch das Glück, dass wir derzeit eine halbtags festangestellte Mitarbeiterin haben, die aus öffentlichen Mitteln gefördert wird.
Kommen wir zurück zu 1982. Was sind denn so die wichtigen Wegmarken des Museums? Was fällt Ihnen da ein bis heute?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also das Museum ist ja mehrmals umgezogen. Also es war ursprünglich in Kreuzberg. Dann also bis die Räumlichkeiten hier im Wedding gefunden wurden. Es gibt auch immer noch den Versuch, in die alte Gegend in der Parochialstraße zurückzugehen. Aber das sieht momentan jetzt auch nicht so aus, als ob das erfolgreich sein wird, weil das, glaube ich, ohne öffentliche Unterstützung nicht zu machen wäre. Und insofern, ja, sind wir jetzt eben dabei, hier so ein bisschen an dem Standort zu gucken, wie man es vielleicht auch ein bisschen moderner machen kann. Wir haben jetzt ja auch einen Internetauftritt, wir sind bei Instagram, Facebook. Also so ein bisschen der Versuch, dann auch die Exponate der Öffentlichkeit, auch den Leuten, die nicht nach Wedding kommen, eben bekannt zu machen.
Sie haben ja hier auch um die Ecke dann gleich so eine Tafel mit verschiedenen Fotos von PolitikerInnen und was auch immer, die hier vorbeigeschaut haben und sich das angeschaut haben. Es sind ja ganz bekannte Namen mit dabei. Und was ich auch gelesen habe, es finden hier auch Ausstellungen, Sonderausstellungen statt. Was fällt Ihnen denn da ein? Was hat denn da in den letzten Jahren so hier stattgefunden?
Ja, wir haben die sogenannte Peace-Galerie. Da sind unterschiedliche Künstler, die dazu beitragen, quasi die sich mit dem Thema Krieg und Frieden beschäftigt haben, die dann jeweils ihre Exponate ausstellen. Es war Corona ein bisschen, haben wir lange Zeit nur die gleiche Ausstellung gehabt, weil es da auch ein bisschen schwierig war mit dem Zugang hier natürlich. Aber wir haben jetzt regelmäßig wieder neue Ausstellungen, auch ab und zu Veranstaltungen, wo wir dann hier, ja, also wir hatten schon Filmveranstaltungen oder Musikveranstaltungen und die Ausstellungseröffnung natürlich auch immer.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Leuten, die das Museum besuchen? Wie reagieren die? Gibt es da so einen Querschnitt, wenn man sagen kann, so in der Regel läuft es so ab? Oder gab es dann auch schon deutliche Kritik auch gegen das Museum? Oder was haben Sie für Erfahrungen?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt wirklich immer drauf an. Also meine Erfahrung ist, dass gerade sehr viel internationales Publikum hierher kommt, weil natürlich man im Internet dann sieht, Antikriegsmuseum, und viele Italiener, Franzosen waren heute da. Im Gästebuch habe ich gerade gesehen, kürzlich waren Russen da. Ich habe auch schon mal eine Russin da gehabt. Ich habe auch schon einen Italiener da gehabt, der meinte, die Deutschen wären vom Frieden besessen. Also das war aber das Härteste an Kritik, was ich gehört habe, wirklich. Und ansonsten, viele Leute kommen eben und sind doch sehr betroffen und auch, ja, finden auch, dass der Gedanke, sich gegen Krieg zur Wehr zu setzen, weiter verfolgt werden muss.
Und das erhoffen Sie sich auch, dass das die Menschen mitnehmen, wenn sie hier wieder rausgehen?
Ja, das erhoffe ich mir auch. Also zumindest, dass man die Folgen von Krieg sich dann auch zu vor Gesicht führt. Wir haben ja auch den aktuellen War Monitor, der aus Heidelberg kommt und wo man sieht, wo eben die Schwerpunkte vom Krieg sind. Das ist der ganze mittlere Bereich von Afrika, ist durchgehend Kriegszone zum Beispiel. Und jetzt natürlich der Ukraine-Russland-Krieg, der ja auch schon seit über 2 Jahren jetzt geht. Und gerade da an dem Punkt ist natürlich so die Diskussion auch sehr unterschiedlich. Also meine persönliche Meinung geht in die Richtung von dem, was Bertrand Russell gesagt hat 1942, dass man Diktatoren entschieden entgegentreten muss und sie nicht gewinnen lassen darf, weil sonst Frieden keine Chance hat. Also das ist wahrscheinlich hier noch eine Minderheitenmeinung in unserem Team, aber davon bin ich zumindest überzeugt, dass das wichtig ist.
Und Sie diskutieren kontrovers innerhalb und Sie haben regelmäßige Treffen. Wie funktioniert das? Vielleicht noch so zum Schluss. Wie schaut so die Auseinandersetzung aus zwischen den MacherInnen?
Also wir haben einmal im Monat ein Mitarbeitertreffen, wo natürlich immer nicht alle Leute dabei sein können. Und wir haben jetzt aber auch nochmal speziellen Treffen angesetzt, weil eben diese Fragen alle aufkamen, wo darüber diskutiert werden soll, wie das Museum sich künftig präsentiert oder ob es dazu Stellung nimmt zur aktuellen Situation oder nicht. Und da bin ich auch schon gespannt drauf, was da für ein Ergebnis bei rauskommt. Ja.
Also ist noch nicht entschieden?
Es ist noch nicht entschieden, nein. Auf alle Fälle die Mitarbeiterin, die wir haben, die hat ihre Arbeit zu dem Thema geschrieben. Der Krieg gehört ins Museum. Also wir werden sehen.
Soweit Nicolina Hansen, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Berliner Antikriegsmuseums und Vorsitzende des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Planen Sie für einen Besuch des Museums mindestens 1,5 Stunden ein. Vorab informieren können Sie sich unter www.anti-kriegs-museum.de. Als erstes empfängt sie online übrigens ein Zitat Leo Tolstois. Eine vernünftige Erklärung dafür, warum Länder und Völker gegeneinander Krieg führen sollten, gibt es nicht und kann es nicht geben.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Am 10. Mai fand wie jedes Jahr auf dem Königsplatz vor der Antikensammlung die öffentliche Gedenkveranstaltung München liest aus verbrannten Büchern statt. Am 10. Mai 1933, wenige Wochen nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war, beteiligten sich 50.000 MünchnerInnen an der Bücherverbrennung auf dem Königsplatz, die von Studierenden der Münchner Universitäten und deren Rektoren inszeniert wurde. In München begann der Terrorakt gegen das angeblich volkszersetzende Schrifttum mit einer pompösen Auftaktveranstaltung im Lichthof der LMU. Nach einem nächtlichen Fackelzug durch die Stadt wurde dann auf dem Königsplatz der Verbrennungsakt inszeniert, die Bücher der sogenannten Reichsfeinde auf den Scheiterhaufen geworfen. Verbrannt wurden Bücher von AutorInnen wie Bertolt Brecht, Elisabeth Castonier, Leon Feuchtwanger, Erich Kästner, Irmgard Keun, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Anna Segers, Kurt Tucholsky oder Stefan Zweig. Ab März 1933 wurden in Deutschland in über 60 Städten Bücher und Bibliotheken verbrannt und vernichtet. Dem folgte später die Vernichtung von Menschen und die Zerstörung von Städten und Ländern. Die Gedenkveranstaltung begann um 10 Uhr mit der Kunstaktion Brandfleck von Wolfram Kastner. Der Künstler hat wie jedes Jahr einen Brandfleck in den Rasen des Königsplatzes gebrannt, damit kein Gras über die Geschichte wächst. Von 11 bis 18 Uhr folgten dann Lesungen aus Büchern, die von den Nazis und ihren Helfern 1933 verbrannt wurden. Nach der Kunstaktion haben wir mit Wolfram Kastner über die Veranstaltung gesprochen und wissen wollen, warum sie nach wie vor wichtig ist.
Das sollten Bücher, die zum Besten in der deutschen Literatur oder auch der internationalen Literatur zählt, sollten auf 1000 Jahre und mehr ausgemerzt werden. Und es sollte auch Gras über die Geschichte wachsen, wie mir 1995 mitgeteilt wurde. Und das wurde ja damals auch verboten und so weiter. Es ist wichtig, diese Literatur in das kulturelle Gedächtnis des Landes zurückzuholen, weil es ist eine Literatur, die so aktuell ist, als wäre sie gestern für heute geschrieben. Und es hat keinen Sinn, eine Bodenspirale an den Boden zu legen, die also möglichst wenig auffällt und wo die Information gen Null tendiert, sondern man muss sowohl die Namen als auch die Texte dieser Autorinnen und Autoren zurückholen, indem man sie liest.
Zu der Bodenspirale kommen wir gleich noch. Du hast jetzt aber vorhin gesagt, man hat dir gesagt, es sollte Gras über die Geschichte wachsen. Und du machst ja jedes Mal um 10 Uhr hier am 10. Mai, lässt du eben kein Gras über die Geschichte wachsen, sondern du brennst mit einem Bunsenbrenner ein Stück Gras hier von der Rasenfläche des Königsplatzes. Warum machst du das?
Es war so, dass 1933 hier Gras war und die Nazis und ihre Anhänger, ihre akademischen Klaköre und Sympathisanten hier die Bücher verbrannten, nachts um 23.30 Uhr bei strömendem Regen. Dann wurden 1935 dort hier die Platten angebracht für die großen Aufmärsche der Nazis. 1988 wurden diese Platten spurlos entfernt und dann gab es eben eine Hochglanzbroschüre des damaligen SPD-Oberbürgermeisters und CSU-Ministerpräsidenten. Mit dem Text, endlich darf Gras über die Geschichte wachsen. Und das genau sollte eigentlich nicht passieren. Und dann habe ich eben 1995 beantragt, hier eine Brandspur sichtbar werden zu lassen, was hier war und nie wieder sein soll. Und das wurde verboten mit der Begründung, der Rasen von 1933 sei nicht mehr vorhanden. Und das wurde also dann verboten und erst dann genehmigt, temporär, als die Öffentlichkeit sich einschaltete. Es wurde dann wieder 7 Jahre lang verboten und seit 2003 mache ich hier diese Lesung mit möglichst vielen aus dieser Stadtbevölkerung, Jugendliche, Schüler, Schauspieler, Autoren und auch Politikern, aber auch anderen Literaturfreunden, um diese Texte zurückzuholen. Das ist wichtig und das, denke ich, muss man auch weiterhin machen. Da scheint in den Behörden der Stadt nicht gerade große Lust dazu zu bestehen. Deswegen ist es wichtig, dass der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft übernommen hat und Irmgard Keun gelesen hat und sich bedankt hat dafür, dass man das macht und es nicht für eine überflüssige, unnotwendige Angelegenheit befand. Und das soll man weitermachen.
Du sagst, der Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich bedankt dafür, dass du das hier machst, dass er das hier machen darf. Wer in der Stadt möchte denn das nicht so gerne, dass du das hier machst?
Naja, mir kommt so vor, als ob das Kulturreferat diese 140.000, die da also für diese unscheinbare Bodenspirale ausgegeben wurden, für hinreichend hält. Es ist auch niemand da vom Kulturreferat. Und eigentlich meint, damit sei der Erinnerung und der Erinnerungskultur Genüge getan. Das ist es eben nicht, sondern es muss gelesen werden. Es müssen diese Texte rekapituliert werden und für die Gegenwart und für die Zukunft erinnert werden. Und das muss man tun.
Was hat es denn mit der Bodenplatte auf sich? Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was da zu sehen ist auf dieser Bodenplatte und warum das dir zu wenig ist.
Die Bodenplatte ist abgestimmt auf den umliegenden Kies, also farblich abgestimmt, möglichst unauffällig. Es ist eben, es sind Titel von Büchern, die niemand im Kopf hat, die niemand weiß. Also zum Beispiel Etzel Andergast war das letzte Buch, das also Jakob Wassermann veröffentlichen konnte. Aber es gibt kein einziger Name einer verfolgten Autorin, eines verfolgten Autors oder Texte davon ist hier sichtbar, sondern der Name des Künstlers ist dreimal sichtbar, aber kein Hinweis darauf, was da war und nie wieder sein soll. Und diese zum Beispiel pazifistische Literatur, Bertha von Suttner, Stefan Zweig, Erich Mühsam, Kurt Eisner und so weiter und so weiter, ist in diesem Bodendenkmal nicht aufgehoben, sondern das ist so eine unscheinbare, unverständliche Pseudogeschichte.
Das heißt, man muss auch wirklich Experte sein, weil die Titel der Bücher kennen wahrscheinlich die wenigsten. Man muss Experte sein, um dieses Bodenmahnmal, sage ich jetzt mal, zu verstehen.
Ja, es ist eine typische Münchner Angelegenheit. Man hat etwas gemacht, hat dafür Geld ausgegeben und es ist unsichtbar und unverständlich. Aber man kann sagen, wir haben ja was gemacht.
Heute hat der Oberbürgermeister gelesen, seit 11 Uhr läuft die Lesung. Wer war denn bisher alles da und hat gelesen? Von den bekannten Persönlichkeiten, vielleicht aber auch von den Unbekannten. Wer war da so da und wer kommt denn heute noch? Jetzt ist es so kurz vor 14 Uhr.
Ja, also es wird noch Schaute Knobloch zum Beispiel kommen oder auch der Referent für Bildung und Sport, also der Schulreferent der Stadt München. Wir haben Schauspieler, Autoren, Tanja Kinkel liest, Eko Meinecke hat gelesen, Schülerinnen der Münchner Volkshochschule, des Luisengymnasiums und so weiter. Und es kommt ja gerade darauf an, dass auch junge Leute sich mit diesen Texten befassen und sich darauf vorbereiten und das internalisieren und verstehen.
Das heißt, für dich ist das ein fixer Termin, der auf keinen Fall einschlafen sollte, eingestellt werden sollte, sondern du wirst auch im nächsten Jahr am 10. Mai wieder auf dem Königsplatz stehen.
Naja, die Erinnerung lebt von der Wiederholung. Und es kommt darauf an, dass gerade junge Leute auch hier lesen und sich damit beschäftigen. Und wenn man von Erinnerungskultur spricht, wie das in dieser Stadt so üblich geworden ist, dann muss man was tun und nicht nur darüber reden, man muss handeln, weil sonst ist es Geplapper.
Soweit der Künstler Wolfram Kastner am 10. Mai dieses Jahres auf der Veranstaltung München liest aus verbrannten Büchern. Damit soll jenen AutorInnen gedacht werden, deren Bücher am 10. März 1933 von den Nazis auf dem Königsplatz verbrannt wurden. Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Während des Europawahlkampfes wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Kandidierende für das Europäische Parlament körperlich angegriffen. Daraufhin wurden wieder einmal härtere Strafen für Angriffe auf PolitikerInnen sowie WahlkampfhelferInnen sowie die Einführung des Straftatbestands politisches Stalking diskutiert. In der neuen Folge von Bürgerrechte aktuell, das ist der Podcast der Humanistischen Union, diskutieren und kritisieren die beiden GeschäftsführerInnen Carola Otte und Philipp Dingeldey die Ideen, die derzeit im Raum stehen. Unter anderem sind sie der Überzeugung, dass gesonderte oder höhere Strafen für Straftaten gegen PolitikerInnen der Gleichbehandlung widersprechen und dass höhere Strafen nicht zur Abschreckung und Prävention taugen. Ein Hinweis noch, der Podcast entstand vor dem Messerangriff auf den Rechtspopulisten Michael Stürzenberger und einem Polizisten am 31. Mai.
Wir sind gerade mitten im Europawahlkampf und das Ganze hat damit angefangen, zumindest wurde es da medial breit rezipiert, dass Matthias Ecke, ein SPD-Politiker, der im Europawahlkampf aktiv war, in Dresden von mehreren Halbstarken angegriffen wurde, von denen man inzwischen auch weiß, dass sie aus dem rechtsextremen Spektrum sind. Das war aber nicht der einzige Angriff, sondern so nahezu zum selben Zeitpunkt wurde in Sachsen auch noch eine grüne Politikerin angegriffen. Und jüngst wurde in Rudow in einer Bibliothek Franziska Giffey in Berlin angegriffen. Mit einem Stoffbeutel, der wohl mit schwerem Inhalt gefüllt war, wurde sie am Hinterkopf leicht verletzt. Jetzt ist die Frage, warum passiert das? Warum ist man nicht mehr sicher, wenn man politischen Kampf macht, Wahlkampf macht und zwar eben nicht nur als Politiker, sondern eventuell auch als ehrenamtlicher Helfer sich demokratisch einbringen möchte und zum Beispiel Wahlkampfplakate plakatiert? Und das war natürlich jetzt ein großer Aufschrei, wenn man selbst an Orten, an denen man Gewalt nicht erwartet, wie in einer Stadtteilbibliothek in Rudow, wie geht man dann damit um und was kann man dagegen tun? Jetzt sind sehr viele Forderungen gerade im Spiel, was wir dagegen tun können. Und zwar insbesondere aus strafrechtliche Ideen kommen hier rein. Bayern zum Beispiel hat schon gefordert, letztes Jahr eigentlich schon gefordert, man bräuchte härtere Strafen, wenn ehrenamtliche Helfer attackiert werden während des Wahlkampfes. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser schlägt vor, wir müssen die ganze Härte des Rechtsstaates gegenüber solchen Gewalttätern zeigen und dass da unser Rechtsstaat angeblich noch Luft nach oben hätte, was die volle Härte betrifft. Und relativ neu noch ist der Vorschlag aus Sachsen, nämlich politisches Stalking zu verurteilen und dafür einen extra Straftatbestand einzubauen. Ja, Carola, was hältst du denn davon und was ist eigentlich politisches Stalking?
Vielleicht gucken wir uns dazu erstmal an, was eigentlich Stalking ist. Das haben wir uns angesehen. Es gibt dazu einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Das ist Paragraph 238 Strafgesetzbuch. Wenn ich jetzt beispielsweise dir immer wieder eine Pizza bestellen und nach Hause liefern lassen würde oder ich rufe dich jeden Tag oder jede Nacht um 2 an, dann kann das natürlich dich sehr beeinträchtigen oder dich sogar bedrohlich auf dich wirken. Und das ist bereits ein Straftatbestand, wenn ich sowas mache. Das lässt sich also bestrafen mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Und es gibt zusätzlich auch noch weitere Straftatbestände, die möglicherweise erfüllt sein könnten. Also in den geschilderten Fällen ging es ja um Körperverletzung und das lässt sich natürlich auch verurteilen. Dann gibt's noch andere Bereiche, die man auch verfolgen könnte, also Dinge wie Sachbeschädigung, Brandstiftung, Nötigung oder Beleidigung.
je nachdem, was da gerade vorgekommen ist, so dass man so ein bisschen überlegen muss, was man denn da jetzt noch zusätzlich braucht. Wir haben also gesagt, Stalking gibt es letztendlich, also das wäre die Nachstellung. Und ich glaube, in den geschilderten Fällen ging es ja auch eigentlich gar nicht darum, sondern das waren Körperverletzungsstraftatbestände. Jetzt soll aber, oder das überlegt zumindest Sachsen und der Bundesrat, politisches Stalking. Dabei soll es darum gehen, dass Politiker nochmal extra geschützt werden sollten. Nicht, weil sie da irgendein bestimmtes Berufsbild hätten, sondern die Idee ist, dass die Leute, die Politiker angreifen, dass sie damit eben auch den Rechtsstaat an sich angreifen oder unsere Demokratie. Und dass man dafür also nochmal, um das besonders zu schützen, noch einen zusätzlichen Straftatbestand einführen muss. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass wir sowas brauchen. Ob ich dich jetzt als Politiker oder als Ehrenamtler oder einfach nur so angreife, da kann die Motivation eine sehr unterschiedliche sein. Fürs Opfer macht es aber eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Es wird halt angegriffen. In den Fällen, wo es nicht um eine reine Körperverletzung geht, wird das Opfer vielleicht auch eingeschüchtert. Aber in welcher Funktion, denke ich, sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Und weswegen man jetzt Politiker da nochmal extra herausheben sollte, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ich denke nicht, dass das tatsächlich irgendwen besonders beeindruckt oder geeignet ist, dann noch zusätzliche Straftaten zu verhindern.
Das, was du hier angesprochen hast, ist eigentlich eben der Aspekt der Gleichbehandlung. Ja? Wenn wir vor dem Recht alle gleich sein sollen, wie es das Grundgesetz für uns verbürgt, stellt man sich die Frage, warum Politiker oder Polizisten oder die Angehörigen irgendeiner politischen Gruppierung anders behandelt werden sollten als der Rest der Bevölkerung. Und wenn wir jetzt sagen, naja, also wir haben ja all diese Straftatbestände, ja, Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung, Nachstellung, Bedrohung, dann haben wir das ja im Grunde alles eigentlich schon abgedeckt. Und also wir, die Humanistische Union, sind ja für gewöhnlich für ein minimales Strafrecht. Aber das wäre jetzt genau das Gegenteil, eine Ausweitung des Strafrechts und zwar eben eine ungleiche Ausweitung. Man kann natürlich jetzt schon sagen, ja, also für das Opfer zählt natürlich die Konsequenz. Und die Konsequenz ist, ich werde eingeschüchtert oder verletzt oder bedroht und das ist so oder so schlimm und betrifft so oder so mein Persönlichkeitsrecht. Könnte man natürlich weiterdenken und sagen, ja, okay, die Intention macht aber teilweise für Gerichtsprozesse auch einen Unterschied. Und da könnte man sagen, ein politisches Motiv, das dezidiert antidemokratisch ist, in dem Sinne, dass ich eine andere Partei nicht mit Worten, sondern es nicht mit Worten bekämpfe im Sinne von Argumenten, und seien sie noch so blödsinnig, die Argumente, ist erstmal egal, sondern mit Straftaten, dann ist das eine politisch motivierte Tat. Aber ich sehe nicht, inwiefern die anders behandelt werden müsste, weil wir ja eigentlich dafür diese Rechte schon haben. Das Problem ist eher, dass diese Rechte manchmal unterschiedlich in den einzelnen Ländern gehandhabt werden, dass es manchmal sehr starke Konsequenzen geben kann für einen Straftäter, manchmal das aber auch erfallen gelassen wird. Und da sehe ich nicht, warum wir extra Sonderrechte bräuchten für eben ja Politiker im Wahlkampf oder überhaupt für Politiker. Das widerspricht einfach unserer Gleichbehandlung.
Auf der anderen Seite wäre das ja eigentlich auch nur de jure eine Ungleichbehandlung, denn es hat sich eigentlich immer wieder in der Forschung gezeigt, wenn ein Strafrecht verschärft wird, wenn man also sagt, jetzt wollen wir irgendeine Straftat noch härter bestrafen, um die Leute abzuschrecken und um eben weitere Straftaten dieser Art zu verhindern, dann führt das eigentlich nie zum Ziel. Also de facto würde so ein Gesetz, dass also irgendetwas noch härter bestraft wird, gar nicht dazu führen, dass die Leute dann davon absehen, solche Straftaten zu verüben. Das hängt wahrscheinlich zum großen Teil auch damit zusammen, dass die Leute sich im Recht fühlen, wenn sie irgendwen angreifen aus politischen Motiven heraus und während sie diese Straftat verüben, sich gar nicht vorher erkundigt haben, wie hoch denn das Strafmaß sein könnte, das da auf sie wartet. Ich glaube nicht, dass sie sich dabei vor Augen halten, statt 3 Jahren muss ich jetzt 5 Jahre vielleicht in den Knast und das wäre mir dann doch zu viel. Ich glaube nicht, dass solche rationalen Überlegungen da wirklich irgendeine Rolle spielen. Insofern ist das halt etwas, das vielleicht eine Signalwirkung hat, aber tatsächlich abschreckend wird das nicht wirken, wenn man sowas macht.
Sozusagen, wenn mich 3 Jahre nicht abschrecken, dann sind die 5 Jahre auch egal.
Ja.
Ja, es ist eine Signalwirkung und das merkt man auch sehr stark in dem Diskurs, der jetzt gerade geführt wird. Hier kommen dauernd Begriffe auf, wie eben Abschreckung, die zu Prävention führt, aber auch Respekt für politisch Aktive. Und sowas kommt immer wieder vor, wenn man von einer Verschärfung im Sinne von Sonderstrafrechten redet. Aber das Ganze ist im Grunde als Signal ein symbolisches Strafrecht oder ein reflexhaftes Strafrecht. Jetzt erstmal, was ist das? Eine solche Idee eines solchen Strafrechts trägt selten etwas zur Sache bei, sondern ist eben ein Reflex auf ein akutes Problem. Und es erscheint dann eben billig und einfach auf ein solches soziales oder politisches Problem, was ja eben tätige Angriffe auf Politiker eindeutig sind, mit einer Strafrechtsverschärfung zu agieren. Da muss man nicht lange überlegen, sondern das entspricht irgendwie einem akuten Gerechtigkeitsempfinden, dass man da ist, was dagegen tun muss. Und die erste Idee ist eben, die Schraube des Strafrechts enger zu drehen. Meistens hat das natürlich entweder mit Hilflosigkeit zu tun, weil was soll man denn tun? Das ist eine schwierige Frage, da kommen wir auch noch später dazu. Aber es trägt eben nicht wirklich dazu bei, außer populistisch im Grunde zu sein. Und ähnlich ist das jetzt auch, das, was Faeser zum Beispiel sagt, das sind Schnellschüsse und Floskeln. Das Problem daran ist eben nicht nur, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt vielleicht auch Wahlkampfgetöse von allen möglichen Parteien, ob sie das gut oder schlecht finden, sondern es kann ja tatsächlich einen richtigen Input haben, dass sowas tatsächlich durchgeht. Und das ist umso erschreckender, als die Ampelkoalition ja eigentlich davon gesprochen hat, das Strafrecht zu verkleinern. Viele Juristen reden hier von der Entrümpelung des Strafrechts, die eigentlich kommen müsste und die versprochen wurde. Und auch wir haben dem ja ein Vorgängeheft gewidmet mit den aktuellen Vorgängen Nummer 243 zum Thema kritische Kriminalpolitik, wo wir uns einzelne Bestände anschauen, die tatsächlich gestrichen werden könnten. Und genau im Rahmen dieser Koalition auch kommt jetzt dieser Vorschlag, wir können das Strafrecht ja auch anziehen. Das kommt natürlich auch von der Opposition zum Teil über den Bundesrat, aber es kommt eben auch zum Beispiel vom Bundesinnenministerium, das sich scheinbar eben an seine eigenen Studien nicht erinnern kann, denn 2006 haben Bundesjustizministerium und Bundesinnenministerium festgestellt, dass eben der Abschreckungsmechanismus beim verschärften Strafrecht nicht greift. Und das ist doch erstaunlich, dass das jetzt und dazwischen seit 2006 immer wieder gespielt wurde.
Ja, damit haben wir festgestellt, Strafrecht ist nicht so richtig die Lösung. Was außerdem gefordert wird, ist, dass die gesamte Härte des Strafrechts gespürt werden muss. Und ja, klar, das ist irgendwie so ein Allgemeinplatz. Aber was kann man denn tun, damit das dann gespürt wird? Also mit höheren Höchststrafen sicher nicht oder mit neuen Zusatzstraftatbeständen. Was häufig ins Feld geführt wird, ist, dass Strafprozesse häufig sehr lange dauern oder dass es auch oft lange dauert, bis überhaupt irgendetwas zur Anklage kommt. Aber das Problem hier ist, das ist dann nicht mehr so billig wie einfach eine Erhöhung der Höchststrafe zum Beispiel. Denn dann müsste man ja Geld in die Hand nehmen und das ist immer so ein bisschen ein Problem. Man müsste also, damit schneller ermittelt werden kann, müsste vielleicht Polizei besser ausgestattet werden oder auch personell. Man müsste sicherlich in der Justiz auch mehr Leute einstellen, also Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richterinnen und Richter. Und das kostet dann wieder, sodass einfach so leere Forderungen oder eben einfach eine Verschärfung des Strafrechts deutlich kostengünstiger wäre. Und ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiger Grund ist, weswegen man immer wieder dazu greift. Dadurch macht man dann eben Symbolpolitik, man hat ja was getan, man hat das Strafrecht verschärft und dann sollen alle zufrieden sein. Ich denke, dass wir aber, um dann nach einer Lösung zu suchen, vielleicht auch woanders gucken müssen als bei der Justiz und beim Strafrecht. Und da wird's dann so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das ist auch nicht unikausal. Man kann da nicht auf das eine Problem drauf zeigen und das ist jetzt das Problem. Ich denke, wir haben auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem, wo wir wohl auch alle zusammen versuchen müssen, nach Lösungen zu suchen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem. Jetzt kann man zur Verteidigung derjenigen, die einen Vorstoß in Richtung mehr Strafrecht wollen und damit hoffen, einfach und billig das Ganze zu lösen, was so nicht zu lösen ist, kann man sagen, ja gut, denen ist schon klar, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist. Nancy Faeser spricht in dem Kontext ja selbst davon, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist, nicht nur ein rechtliches Problem und dementsprechend einer gesellschaftlichen Lösung bedarf. Jetzt kann man aber sagen, eigentlich ist das ziemlich scheinheilig, wie sie es formuliert, denn die Vorschläge der Verhärtung des Strafrechts in dieser Sache sind relativ konkret schon, während alles Gesellschaftliche dann ausgelagert wird, dann müssen wir eine Lösung finden, was die Lösung sein soll oder in welchen Feldern sie liegen könnte, das bleibt dann meistens aus. Das wird dann gar nicht erst debattiert, das wird nur eingestanden, um zu sagen, uns ist schon klar, dass das nicht nur juristisch ein Problem ist. Und das ist einfach nicht ausreichend zu sagen, wir weisen darauf hin, das ist es, sondern es muss schon ein bisschen dran gearbeitet werden, ein bisschen mehr. Nicht, dass jetzt irgendwer tatsächlich objektiv sagen könnte, was alles exakt das ist, weil es ist wirklich sehr multikausal. Aber das ist ein bisschen wenig, was in dieser Frage bisher aus Seiten der Bundes- oder auch Landespolitik kommt. Und ich finde ein großes Problem daran, was man natürlich immer einfach ausmachen kann, ist die Verrohung des Diskurses, des politischen Diskurses. Anstatt sich zu streiten, auch gerne agonistisch, werden zum Beispiel von rechtsextremen Verdachtsfällen gesagt, kommen die Floskeln wie, wir werden sie jagen. Und in Bezug auf die politischen Feinde, naja, und manche der Hörer und Rezipienten nehmen sich das jetzt wohl zu Herzen und machen jetzt Jagd auf Politiker aus anderen Parteien. Ist die Frage, ob ich die abschrecke? Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich eine Verrohung des politischen Klimas stattfindet. Und das müssen wir uns wirklich alle fragen, was man denn da machen kann. Ich glaube, dass da verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Also ich sehe Fernsehdebatten, die häufig ad hominem geführt werden, wo also die Leute, statt sich um Dinge zu streiten, geht es dann gegen Personen. Das ist ein Problem, weil dann Menschen immer weniger als Menschen wahrgenommen werden, sondern die sind dann eben die Feinde, gegen die man so vorgehen kann, wie man das für richtig hält. Und ich denke auch, dass die sozialen Medien dabei eine Rolle spielen. Und vielleicht sind es auch nicht einfach die sozialen Medien, sondern dadurch, dass wir alle das Internet nutzen können, haben wir alle die Möglichkeit, uns sehr umfassend zu informieren. Um eine Vorauswahl treffen zu können bei dieser Fülle an Informationen, die es insgesamt gibt, halten wir uns vielleicht auch alle am liebsten in unserer eigenen Bubble auf. Also wir interessieren uns für ein Thema und lesen dann alles, was unsere vorgefertigte Meinung bestätigt. Und damit sind wir dann in unserer Meinung bestätigt. Und vielleicht durch bestimmte Algorithmen sehen wir dann immer krassere und immer radikalere Inhalte, die ja besonders gut gehen im Internet. Und dadurch radikalisieren wir uns und nehmen gar nicht mehr so richtig wahr, dass andere Leute mit anderen Meinungen vielleicht eben auch oder ganz sicher auch Menschen sind, die eben einfach nur eine andere Meinung haben. Ich glaube, da sind die anderen politisch nicht die einzigen, denen das so passiert, sondern das kann uns allen passieren, dass wir, ohne das so richtig mitzubekommen, andere Menschen entmenschlichen in unserer Wahrnehmung. Und das sind dann eben nicht mehr andere Menschen, sondern das sind dann die Feinde. Und da ist das dann vielleicht weniger schlimm, wenn die von irgendwem angegriffen werden. Oder wo man dann denkt, ach, bei denen ist es, die haben das vielleicht irgendwie auch verdient. Und ich glaube, das ist ein Problem, wenn man das so auffasst.
Ja, dass man meint, naja, es hat ja den Richtigen getroffen. Oft ist man verführt zu sagen, wenn einem Politiker, einer Partei, den man nicht befürwortet, etwas Schlimmes passiert, man sagt, naja, hat er den Richtigen getroffen vielleicht. Aber das ist halt, naja, man ist gerne versucht, das zu denken, aber für die Gesellschaft und das Recht sollte das nicht gelten, selbst wenn man individuell vielleicht denkt, ja, das ist doch verdient, das hat nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Man könnte sagen, durch diese Verrohung oder auch Radikalisierung, für die wir alle anfällig sein können, und auch die dahinterstehende Emotionalisierung, die jetzt auch wirklich nicht nur im Internet stattfindet, die Emotionalisierung, die kann man insgesamt eher vermerken, dass man hier aus einer politischen Konkurrenz oder Nicht-Einigkeit oder auch einer Gegnerschaft, die wir ja eindeutig auch haben, und das ist auch vollkommen okay, dass wir die haben, dass man aus dieser Gegnerschaft und dem politischen Wettbewerb eben einen Feind stilisiert. Das ist nicht nur ein Gegner, dem man einem gewissen Respekt begegnet bei aller Uneinigkeit, dem man vielleicht auch irgendwas politisch abtrotzen möchte oder den man nicht im Amt sehen möchte, aber bei dem man sagt, gut, das ist halt ein Teilnehmer wie ich und drum kann diese Person dieselben Rechte beanspruchen, dass das nicht mehr gilt, sondern dass sie entweder entmenschlicht werden oder einfach zum Feind gemacht werden. Eben ein Feind, den man jagen kann oder dem man Rechte vorenthalten kann und sich dann eigentlich auch noch drüber lustig machen kann. Also es fällt immer mehr auf, dass gerade durch nicht nur durch ad hominem Argumente in Talkshows, sondern auch durch politischen Kampf, ja auch über Social Media, es sehr persönlich wird, über persönliche Nachteile bestimmter Politiker geredet wird, dass das ein entscheidendes Kriterium sein soll. Etwa wo diese Person herkommt, was diese Person ist oder welche Religion sie hat, was jetzt nicht unbedingt eine gravierende Rolle spielen muss im politischen Diskurs, aber doch häufig tut und das führt zu einer Enthemmung.
Ja, ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Bogen geschlossen, weswegen Politiker sich eigentlich gar nicht großartig von anderen Menschen unterscheiden. Also wenn ich jetzt einen Politiker angreife, weil der irgendeine bestimmte Religion hat zum Beispiel, das passiert ja auch sehr vielen Menschen, die eben nicht in der Politik tätig sind, dass sie irgendeine Religion haben und deswegen werden sie jetzt angegriffen. Da sehe ich so ein bisschen das Problem drin, dass das jetzt bei Politikern geguckt wird, oh, jetzt werden Politiker angegriffen. Also das ist nicht so, dass ich das nicht schlimm fände. Ich finde, das ist ein riesengroßes Problem, dass versucht wird, Politiker am Wahlkampf letztendlich zu hindern. Aber das ist ja etwas, das nicht nur Politikern gegenüber so angetragen wird oder was denen passiert. Und deswegen denke ich wirklich, dass man da irgendein Sonderstrafrecht nicht braucht. Ja, was braucht man stattdessen? Das sind wieder diese teuren und schwierigen Lösungen, wo man wirklich vielleicht gucken muss, ob es Studien gibt, die zeigen, was am hilfreichsten ist. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo es darum ging, zu gucken, was am effektivsten ist, um junge Männer davon abzuhalten, viele Sachbeschädigungen und Gewalttaten und sowas zu verüben. Man hat festgestellt, dass am allerhilfreichsten das ist, zu warten, bis sie älter geworden sind. Das mag jetzt wahrscheinlich in diesem Zusammenhang nicht irgendeine sinnvolle Lösung sein, aber wir fischen da so ein bisschen im Dunkeln. Also ich denke, dass viele Dinge nötig sind und dass man auch überprüfen muss oder versuchen muss zu überprüfen, ob das denn hilft. Also beispielsweise wichtig wäre eine Art demokratischer Bildung. Man kann vielleicht Zivilorganisationen stärken, die informieren über andere. Und ich glaube auch, dass jeder sich an die eigene Nase fassen kann und überlegen, diese Person, die ich schon immer nicht gemocht habe, kann ich die in Schutz nehmen? Und komme ich damit zurecht, die als Mensch wahrzunehmen? Oder bin ich da schon über Gut und Böse hinweg und nehme diese Person als irgend so einen Feind wahr, der das ja verdient hat, was auch immer dem zugestoßen ist?
Ja, im Grunde war das ein gutes Schlusswort, woran wir arbeiten müssen. Natürlich nicht super einfach zu lösen. Da wird man noch viel dran arbeiten müssen, also auf Seiten der Politik, auf Seiten der Zivilgesellschaft oder überhaupt der Gesamtbevölkerung, wie wir mit politischer Gewalt oder politischer Verrohung umgehen können und wollen, ohne Sonderrechte einzuführen. Denn Politiker sind nun mal Menschen und keine besondere Klasse an Menschen. Zumindest sollten wir das vor dem Recht behaupten. Und dementsprechend sollten wir sie aber auch behandeln können. Und nämlich so, wie wir behandelt werden wollen.
Das war Teil 5 des Podcasts Bürgerrechte aktuell der Humanistischen Union. Sie hörten die beiden Geschäftsführenden der Humanistischen Union, Carola Otte und Dr. Philipp Dingeldey, die regelmäßig über bürgerrechtliche Themen informieren, mal im Zwiegespräch, mal mit ExpertInnen aus der Bürgerrechtsorganisation. Mehr Info unter www.humanistische-union.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und zum Schluss der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München auf Radio Lora 92.4 hören Sie noch ein paar Veranstaltungshinweise. Bedrohter Diskurs – Deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg, so der Titel der Veranstaltung am 13. Juni 2024 im Münchner Eine Welthaus. Im Rahmen seines neuen Veranstaltungsforums lädt der Bund für Geistesfreiheit München zur Diskussionsrunde Bedrohter Diskurs – Deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg ein. Auf dem Podium sitzen der Verleger und Friedensforscher Helmut Donath sowie der Politologe und Schriftsteller Johanno Strasser. Die beiden eingeladenen Mitautoren des Buchs Bedrohter Diskurs – Deutsche Stimmen zum Ukraine-Krieg, das Anfang des Jahres im Donath Verlag erschienen ist, werden in ihren Redebeiträgen ihre durchaus konträren Sichtweisen auf die komplexe Thematik erläutern. Donath vertritt die Ansicht, dass der Ukraine-Krieg von den westlichen Regierungen dazu benutzt werde, sowohl die Militarisierung unserer Gesellschaften weiter voranzutreiben, als auch ausschließlich gewaltsame Lösungen zur Beendigung des Kriegs als legitim anzusehen. Hingegen sei im Sinne des pazifistischen Friedensgedankens und zur Vermeidung weiteren unsäglichen Leids in den betroffenen Bevölkerungen nur eine schnelle Verhandlungslösung mit Russland zielführend und anzustreben. Strasser macht seinerseits deutlich, dass zur Abwehr und Zurückdrängung des russischen Aggressors auch gewaltsame militärische Lösungen, wie sie aktuell unsere Regierung unterstützt, legitim seien. Danach müsse es zu einer neuen europäischen Entspannungspolitik kommen, die auch Russland einbezieht. Die Veranstaltung findet am 13. Juni im Münchner Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80 statt. Beginn ist 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Unser nächster Gottlosen-Stammtisch ist am Donnerstag, den 27. Juni um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Mehr Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.bfg-münchen.de unter Termine. Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie Mitglied werden wollen oder mit uns Kontakt aufnehmen oder unsere Arbeit unterstützen wollen, dann finden Sie alle Informationen unter bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist der 2. Juli um 17 Uhr. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf bfg-münchen.de auch nachhören. Natürlich auch die eben gehörte.